Mit der Entschlossenheit dem Ziel entgegen, habe ich sie überschrieben, meine Predigt. Ich möchte euch mitnehmen in eine Stelle aus dem Philipperbrief. Stellt euch folgende Situation vor. Ein Medizinstudent nach abgeschlossenem Medizinstudium ist an seiner ersten Stelle als Assistenzarzt. Er hat ganz viel gelernt und in seinem Kopf hat es ganz viele Informationen und er ist begabt, um die auch abzurufen. Der Oberarzt, der er unterstellt ist, der hat Freude an ihm. Und er schickt ihn immer zu den Patienten. Und er bekommt dort einen wahnsinnigen Schub. Und schon bald hat er fast vergessen, dass auf seinem Schild ein Assistenzarzt stand. Er geht zu den Patienten, macht Diagnose, macht Ratschläge, macht Genesungspläne und plötzlich pieft der Oberarzt zurück und sagt, du bist im Fall Assistenzarzt. Bleib mal auf dem Boden von der Realität. Du weißt ganz viel, ja. Und ganz viel, was du jetzt gemacht hast, ist auch gut. Aber ich gebe dir einen Rat. Lern von der Erfahrung. Der Assistenzarzt knickt und ein bisschen kränkt in seiner Persönlichkeit, geht in sich. Überlegt. Soll ich jetzt die Stelle wechseln? Das sind doch alles Affen. Ich kann es doch. Hat sogar bewiesen. Mehrmal. Gut, ich bin meinten oder anderen Mal ein bisschen daneben gewesen, aber das kann ja jedem passieren. Er entschließt sich zum Glück dagegen. Der Assistenzarzt wächst. Er wächst an seiner Aufgabe als Assistenzarzt. Er schaut, er geht überall mit, er nimmt jede Operation, er nimmt jede Therapie und es ist ihm wichtig, dass er es auch gut hat mit dem Pflegepersonal. Er geht mit, er putzt sogar Betten, wenn es muss sein, wenn jemand ein Missgeschick passiert ist und er wächst über sich aus. Am Ende von seiner Assistenzarztzeit wird er zum Oberarzt befördert. Und plötzlich steht er nicht mehr Assistenzarzt, sondern nicht statt Oberarzt. Aber in ihm hat sich etwas ganz tief verwurzelt. Nämlich das Bewusstsein, dass er sich das ganze Leben wird lernen sein. Wir haben nie ausgelernt auf dieser Erde. Und die Stelle in Philipper, die zeigt uns, Jakob kann schnell das Feld anklicken, dass ich auch weiterklicke. Jetzt ist es gegangen. Die Stelle im Philipperbrief, die zeigt uns ganz ein ähnliches Bild von Paulus. Ich will euch mitnehmen in Philipper 3, Vers 12 bis 16. Es ist also nicht etwa so, dass ich alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, Ich bilde mir nichts ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Der Paulus skizziert eine Spannung. Eine Spannung zwischen dem noch nicht und dem schon. Im Vers 12 sagt er eben, dass er ja das Ziel selber ja noch nicht erreicht hat, aber dass er alles dran setzt, das Ziel zu erreichen. Der Paulus betont, dass er von Christus ergriffen worden ist und dass er sich nach dem möchte ausstrecken, wo da für ihn parat liegt. Er ist schon ergriffen. Er ist Kind Gottes. Er ist Jesus-Nachfolger. Und gleich fehlt ihm noch ein bisschen etwas wie ein Assistenzarzt, dass er wirklich ein guter Arzt wird. Oder aus Paulus seiner Sicht ein guter Christ wird. Und diese Thematik wollen wir heute noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Für den Paulus ist das Ziel von einem Christ nicht damit erreicht, dass er Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Damit fängt die Reise erst an. Der Paulus stellt fest, dass Jesus durch Bekehrung Besitz von einem Menschen ergreift. Mit der bewussten Entscheidung für Jesus werden wir zu Reisenden. Aber zu Reisenden ohne Erfahrung. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Reisen war. Da ist immer gut, wenn man so ein paar Kniffli und Trickli kennt. Ihr wisst, Reisende unterwegs, die verpassen mal einen Zug, die lassen irgendwo einen Teil von ihrem Gepäck liegen. Oder sie begehen sich in einer Stadt, in ein Quartier, das nicht gut ist für sie. Das alles aus ihrer Unerfahrenheit heraus. Und wenn wir auf Reise sind, dann kann man fast nicht entgehen, trifft man andere Reisende. Mit denen schwätzt man, tauscht sich aus, datet sich ab, überlegt oder fragt, hey, was ist interessant zum Schauen in dieser Stadt? Welche Sehenswürdigkeit lohnt sich, welche nicht? Und wir machen Erfahrungen. Im Glauben an Jesus Christus ist es genau gleich. Je länger wir als Jesus-Nachfolger unterwegs sind, umso mehr Erfahrungen machen wir. Der Paulus schreibt im Text weiter, dass er alles daran setzen will, das Ziel zu erreichen. Das Ziel von dem, wo der Paulus schwätzt, ist viel größer, als dass sich ein Reisender auf der Erde überhaupt könnte erträumen. Vielleicht erträumt er sich, einmal um die ganze Erde zu gehen, alle Kontinente zu besuchen, alle Hauptstädte zu besuchen, alle Sprachen zu reden. Aber nein, für den Paulus ist das auf Erden nicht genug. Immerhin hat er 3 Missionsreisen durchgemacht, also ist ein erfahrener Reisender gsi und ist schon 5-mal in seinem Leben festgenommen worden. Und gleich sagt er, da ist noch mehr. Paulus sagt, er möchte immer mehr Jesus ähnlich werden. Damit immer vielleicht ein bisschen versteht, was er damit meint, habe ich mal ein paar Eigenschaften von Jesus herausgesucht. Die Liste ist nicht abschließend. Ihr dürft da gerne auch eure dann noch dazu denken. Ich habe sie eingeteilt in 2 Überschriften, geistliche Eigenschaften und praktische Manifestationen, wie sich das dann auch geäußert hat. Wort von der Gnade. Jesus ist in liebevoller Zuwendung, hat er zu den Menschen geschwätzt. Hat Streit versucht zu vermeiden und auch unangemessene Rede. Er war ein disziplinierter Mensch. Früh am Morgen aufgestanden ist er, ist beten auf dem Berg und hat sich nachher den ganzen Tag in den Dienst der Menschen gestellt. Er war mutig. Er hat religiöse Führer konfrontiert und ist auch an einem Ort geblieben, wenn es für ihn gefährlich geworden wäre oder geworden ist. Jesus hat Mitgefühl. Er war offen, warmherzig gegenüber Kranken, Armen und ausgegrenzten Menschen. Jesus hatte dienende Haltung gehabt. Er gefragt, was kann ich für dich tun? Anstatt Forderungen zu stellen. Jetzt habe ich die geistlichen Eigenschaften ein bisschen ausgelassen. Der Paulus ermutigt uns, dran zu bleiben. Er ermutigt uns, uns nach diesen Eigenschaften auszustrecken und von denen Besitz zu ergreifen. Ich denke, wir sind uns da alle einig, dass wir da noch ein bisschen Potenzial haben. Also ich auf jeden Fall. Jetzt stehen wir in dieser Spannung. Wir sind erlöste Kinder Gottes. Jesus hat für unsere Schuld gezahlt. Wie wir es von der Goni gehört haben, wie wir heute ein anschauliches Beispiel von Dani und von Marcel gesehen haben. Jesus hat für das alles gezahlt. Und doch stehen wir immer in dem Clinch, dass wir eben doch noch nicht ganz erlöst sind. Wie ein Reisender, der Reisenden ist, aber hat eben noch keine Erfahrung gehabt. Aber genau das noch nicht, wo der Paulus sagt, das soll uns auch motivieren. Jetzt so einen Punkt zu finden. Das Bewusstsein vom noch nicht soll uns motivieren und Antrieb geben, dass wir eben dranbleiben. Gottes Gnade ist uns verheißen. Und auf das dürfen wir uns auch immer wieder berufen, wenn wir feststecken im Morast, wenn wir uns verlaufen haben, wenn wir auf Abwege gekommen sind. Und die Hoffnung nährt, dass die Zukunft eine andere kann sein. Und daran wollen wir festheben, dass wir eine Zukunft haben. Eine Zukunft in den himmlischen Gemächern von Gott, wie es steht in der Bibel, dass wir uns dort dürfen, darauf freuen, dass da eine Wohnung bereit ist für uns in der Ewigkeit. Und ich glaube, wenn der Paulus den Text so sagt, mit dem Ziel, dann bin ich fest der Meinung, dass er genau die Wohnung in der Ewigkeit vor Augen hat. In den Versen 13 und 14 richtet er sich aber nach vorne aus. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Stellt euch einen Marathonläufer vor, auf der Zielgerade. Er hat schon 40 Kilometer in den Beinen. Und seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Er hat keine Zeit zum Hinteren zu schauen. Schaut er nämlich hinten, passiert nämlich unweigerlich, dass er nämlich nicht mehr weiterlaufen kann. Darum vermeidet er, tunlichst retour zu schauen. Der Paulus ermutigt uns, in dem Text, zum Vorwärts zu schauen. Er, der so viel erlebt hat, so viel erfahren hat, so viel Cooles auch gemacht hat, so viel bewirkt hat, sagt, das ist alles nichts. Meine Missionsreise, die Bekehrungen, die Heiligen, das ist alles nichts. Das ist alles nichts. Im Gegensatz zu dem, wo er sich darauf ausstrecken will. Auch wir sollen uns im geistlichen Leben ausrichten. Wir sollen nicht am Vergangenen festheben, meint er. Und wir sollen uns weder an Misserfolgen abziehen lassen, noch von den Erfolgen zurückheben lassen. Sondern entschlossen aufs Ziel zuzulaufen. Das Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Im Vers 15 nimmt er das Ganze aus der Ich-Perspektive zur Du-Perspektive. Plötzlich nimmt da Gemeinschaft von den Gläubigen mit drin. Er nennt uns zu geistlich reifen Menschen gemacht. Es ist nicht so, dass wir das gemacht hätten. Wir können uns nicht zu geistlich reifen Menschen machen. Wir können uns nicht einmal zu reifen Menschen machen, irgendwo anders. Letztendlich sind wir auch dort immer wieder angewiesen auf Menschen, die uns reifen. Wie der Arzt, der Assistenzarzt bleibt Assistenzarzt, wenn er nicht Vorbilder hat und sich daran orientieren kann. Wenn er nicht zuschauen kann und wenn er nicht daran lernen kann, wie die das machen, wie andere das machen. Und darum sagt der Paulus da, geistliche Reife ist ein Gemeinschaftsprozess. Das ist etwas, was wir miteinander machen. Wir machen uns gegenseitig reif. Der Paulus sagt auch, es kann sein, dass wir nicht alle in allen Punkten genau gleich sind. Er sagt, wenn ihr eure Einstellung in einem oder anderen Punkt davon abweicht, dann wird Gott euch drin die nötige Klarheit schenken. Aber, dass das passiert, braucht es Miteinander. Es gibt ein ganzes altes Lied aus meiner Jugendzeit. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Warum geht es denn nicht als Solochrist? Warum kann es alleine gehen? Weil du alleine ganz verloren bist. Und dann niemand zu Hilfe kann kommen. Ich glaube, das ist genau der Grund, auch, warum das Gott uns Menschen als soziale Wesen geschaffen hat. Wir sind nicht geschaffen, um allein zu sein. Wir merken das, wenn wir mit alten Menschen vielleicht unterwegs sind, die nicht mehr viel soziale Kontakt haben, die ihren vier Wänden vielleicht noch sind, weil sie das noch können, aber eigentlich ganz einsam sind. Und sich eigentlich würden nach Gesellschaft sehnen. Eigentlich noch gern würden. Im Altersheim ins Restaurant sitzen und sich mit anderen austauschen. Und genau darum, denke ich, ist es auch wichtig für unser geistliches Leben, dass wir gegenüber haben. Im Gegenüber, im Austausch, im Ringen, im Diskutieren über Themen kann uns plötzlich eine neue Sicht aufkommen. Ich weiß nicht, ich bin ein Denkertyp. Ich denke mich gern in Themen ein. Und ich kann mich verbeissen in so einem Vers. Und dann kommen vier Linien raus, mein Extrakt, dann gebe ich da den Conny zum Lesen und dann sagt sie, was willst du mit dem eigentlich sagen? Und dann merke ich, huch, genau, jetzt wird es spannend. Was will ich damit sagen? Für mich ist alles klar. Für mich ist klar, was der Vers, wenn ich laut dem Vers muss machen. Aber jetzt geht es darum, das rauszuschaffen, zu überlegen. Und dann kommt ja, was meinst du? Und ja, wie ist denn das? Und so weiter und so fort. Und wir diskutieren über Themen. Und plötzlich merke ich, ja, vielleicht bin ich ja ein bisschen auf dem Holzweg gewesen. Und es geht mir eine neue Sicht auf für etwas. Muss jetzt nicht im Bibeltext sein, es kann auch ein anderes Thema sein. Aber im Miteinander, in der Auseinandersetzung, im Austausch miteinander, dürfen wir wachsen. Und der Paulus ermutigt uns da drin, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen, ermuntern und ermahnen. Schritt vorwärts zu machen. Ich finde auch, in der heutigen Zeit, wenn man so in die Gesellschaft schaut, dann ist die voll von Individualismus. Sie ist voll von, ich sage dem, Pseudotoleranz. Wenn man sagt zwar, so wie du lebst, darfst du schon, du darfst so leben, wie du willst. Aber sind wir mal ehrlich, ganz viele von uns denken dann, ja, aber eigentlich finde ich die Lebensweise doch irgendwie nicht ganz okay. Aber unsere Gesellschaft schreibt uns vor, wir müssen tolerant sein, wir müssen uns alles, wir müssen uns quasi auch alles gefallen lassen, bis zu einem gewissen Grad, weil der andere kann ja machen, was er will. Und ich finde, wir Christen, wir dürfen da einen Gegentrend setzen. Und bevor wir jetzt da rausgehen und die ganze Welt sagt, was nicht funktioniert, dürfen wir das da bei uns lernen. Wir dürfen da in dieser Gemeinschaft zusammenkommen und dürfen uns gegenseitig stärken. Und kommt zum Schluss der letzte Vers, der 16. Macht der Paulus, ermahnt uns der Paulus noch, dass wir uns nicht sollen beklauen lassen. Er sagt, was wir bereits erreicht haben, das sollen wir behalten. Wie wenn wir einen Stegen auflaufen, dann brauchen wir den ersten Tritt, um auf den zweiten Tritt zu kommen. Ja, sportliche nehmen vielleicht auch zwei Tritt miteinander. Aber es braucht immer eine Basis. Und der Paulus ermutigt uns, dass wir dranbleiben, dass wir uns gegenseitig auch immer wieder ermutigen, gegenseitig auch uns zeigen, welche Schritte dass wir schon tun haben, dass wir den nächsten Schritt tun können. Und so an Gottes Reich bauen. Ich möchte ein bisschen herausfordern. Und zwar habe ich jetzt da vorne geschwätzt. Und jetzt darf ich dir euch ein paar Gedanken machen. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die ihr euch damit beschäftigen könnt. Ich gebe euch etwa 5-6 Minuten Zeit jetzt da. Nicht mit dem Anspruch, dass wir bis zur letzten Frage durch sind, oder bis zum letzten Punkt durch sind, sondern auch als Ermutigung, dass ihr da mitnehmt für die nächste Woche und vielleicht an diesen Punkt weiterarbeitet. Der erste schreibt er auf, in welchem Bereich von deinem geistlichen Leben du Wachstum siehst. Aber auch, wo du noch Herausforderungen hast. Schreib das auf. Das Handy nehmen, kannst auf die Bibel, die hinter der Seite, die ist immer leer. Wenn du keinen Schreiber hast, kommst du zu mir, ich gebe dir einen. Schreib das auf. Und dann identifiziere alte Gewohnheiten oder ein vergangenes Ereignis, wo die zurückhebt. Formuliere ein kurzes Gebet, wo du ganz bewusst loslässt und den Blick auf Jesus richtest. Aktiv streben, kultivieren. Man sagt in der Verhaltenstherapie, dass man etwas über 5 bis 6 Wochen muss tun muss, bis sich die neue Verhaltensweise so ein bisschen automatisiert. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zu Weihnachten. Also das sollte eigentlich noch drin liegen. He? Setz dir ein konkretes Ziel, was du in der nächsten Woche verändern willst. Zum Beispiel eben tägliches Bibellesen, Dienst an anderen. Und wichtig, eben wegen diesen 5 Wochen und so, plan Zeit in deiner Agenda ein. Das ist ein Termin. Ein Termin mit Gott. Und dann lies die Bibel. Such dir einen Vers, der dich anspricht, wo Gott dir eine Zusage macht. Ich muss ja bewusst kein Beispiel gemacht. Ihr findet die selber. Und sonst gibt es Konkordanzen ins Internet, die helfen da dabei. Schreiben von Hand auf eine Karte. Und platzieren die Karten an einem Ort, wo du täglich durchlaufst. Der Badzimmerspiegel, der Kleiderschrank, die Küche, der Kühlschrank, süßes Kästchen, sind alles gute Möglichkeiten, um dich täglich an Gottes Kraft und Zusage zu erinnern. Gut, ich mache jetzt ein bisschen Musik, ich darf die Zeit nehmen und ich oder Jacqueline wird euch dann aus dieser Zeit mit dem Lied wieder zurückholen.